Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Schatzi Business. Heute haben wir wieder mal einen Gast. Wir haben letzte Woche schon angekündigt. Heute ist Fabrice Pöhlmann bei uns. Er sitzt mir noch gegenüber. Wir sind noch ganz geflasht von dem coolen Gespräch, was wir hatten. Wir sprechen eigentlich über alles. Fabrice ist aktuell Freelancer, war davor angestellt, davor Freelancer. Wie das alles zustande gekommen ist und wo Fabrice mal hin will, darüber sprechen wir. Außerdem verquatschen wir uns ein bisschen bei dem Thema Nachhaltigkeit. Hat Fabrice uns ganz tolle Einblicke gegeben in sein Schaffen und in seine Ziele. Und dann wünschen wir euch jetzt viel, viel Spaß beim Hören. Ich glaube, das ist eine sehr coole und hörenswerte Folge. Diesmal auch ein bisschen länger als sonst. Aber hört es euch an und viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Schatzi Business, dem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Ich bin der David und neben mir, wie immer am Laptop und gerade am Arbeiten oder sonst irgendwas machen, die
Edina.
Ja, und schön, dass ihr wieder dabei seid. Dieser Podcast geht wie immer darum, dass wir drei,
wir sind noch zu zweit. Es gibt keine Überraschung.
Noch sind wir zu zweit. Dass wir zwei euch teilhaben lassen an unserem Unternehmertum, an unserer Reise durchs Unternehmertum, an unseren Gründerstories und allem, was uns so passiert, sowohl im Beruflichen als auch in der Ehe.
Ja.
Genau.
Ich stimme zu.
Und schwupps sind wir jetzt nicht mehr zu zweit, sondern jetzt sind wir zu dritt. Hallo. Gerade eben ist nämlich der Fabrice Pöhlmann reingekommen. Hallo Fabrice.
Hallihallo, hi David, hi Edina.
Hallo, wir haben Fabrice ja schon in der letzten Folge angekündigt.
Aber nicht namentlich.
Ah ja, stimmt, nicht namentlich. Wir haben gesagt, da kommt nur ein richtig cooler Typ.
Ja, ein richtig cooler, gut aussehender Typ, den wir endlich mal jetzt als unseren zweiten Gast tatsächlich in diesem Podcast drin haben. Yes. Und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist, denn du hast eine Menge cooler Sachen zu erzählen. Hast ein sehr, sehr interessantes Leben, wie ich finde, wie wir finden. Mhm. Wir beide hatten in unterschiedlichen Kontexten schon mit dir zu tun, die Dina und ich. Und du bist Freelancer, warst vor kurzem noch angestellt, warst davor schon mal Freelancer und davor Student.
Ja, genau. Also wir wollen ja heute wissen, warum du so interessant für uns bist.
Genau. Und um nicht so viel vorwegzunehmen, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du denn überhaupt, Mensch?
Okay. Ich merke schon, die Erwartungen sind sehr, sehr hoch. Ich habe mir eine Menge schon versprochen. Dann stelle ich mich mal ganz kurz vor. Also mein Name ist Fabrice Pöhlmann. Ich komme aus Wiesbaden, Freelancer im Bereich UI, UX und Brand. Genau, das bedeutet, ich mache aus Unternehmen Marken, also sprich irgendwie aus einer ganz normalen Limonade Coca-Cola. Und ich mache schöne digitale Produkte, Webseiten und digitale Kommunikation. Das ist das, was ich so tue. Und ja, mein Weg vom Student zum Freelancer, zum Angestellten, wieder zum Freelancer zurück, da erzähle ich bestimmt gleich noch ein bisschen mehr davon.
Wie alt bist du, Fabrice?
Oh genau, ich bin 27 Jahre alt.
Wow, auch noch ziemlich jung und viel erlebt.
Ziemlich jung und viel erlebt. Da gibt es auch so ein schönes Zitat von Stromberg. Jung und trotzdem erfahren, das findet man sonst nur auf dem Straßenstrich.
Oh, nee.
Okay, Füße hoch, der kam flach. Also, ja, Schatzi, du sitzt heute neben mir, wir teilen uns ein Mikrofon, so kann ich in deinen Laptop bitte reinschauen und du bist schon auf dem Instagram-Account von Fabrice.
Ja.
Wir haben nämlich heute auch einen Influencer zu Gast hier.
Oh, okay, das ist natürlich ein großes Wort.
Fabrice, du siehst richtig gut aus. Wow, wir haben voll den Star hier sitzen, merke ich gerade.
Ich hoffe, das sehen alle Podcast-Hörer genauso. Witzigerweise immer so direkt die kleine Anekdote. Viele fragen mich immer, wer von mir die Bilder macht auf dem Instagram-Kanal. Also die mal da drauf schauen, ich mache die immer selber.
Ist es bei dir zu Hause?
Ja, genau.
Du wohnst auch sehr hübsch.
Das freut mich.
Da ist das Mikrofon.
Ja, David und ich teilen uns heute ein Mikrofon, deswegen höre ich mich wahrscheinlich manchmal so komisch an. Und ich höre auch nichts. Ich höre nichts.
Ja.
Ich habe keine Kopfhörer.
Genau.
Du machst es aber gut.
Ja, genau. Du machst die Bilder selbst.
Genau,
ich mache
die Bilder selbst
Wohnung.
Von mir meistens schön mit dem Selbstauslöser. Das ist ein Skill, den man trainieren muss.
Aber du hast auch schon damals, glaube ich, während deinem Studium viel Bilder gemacht und ja, da hast du auch die Edina kennengelernt.
Exakt.
Ja. Genau, über gute Bilder, genau, so haben wir uns kennengelernt. Ich hatte schon mal in dem Podcast vom Kiezkaufhaus erzählt. Und ja, meine Rolle da Nebensache, aber deine, du hast nicht fürs Kiezkaufhaus gearbeitet, nee, sondern?
Genau, also ich war auch beim Kiezkaufhaus auch Freelancer, aber bestimmt, tatsächlich als Fotograf. Ich habe angefangen, Kommunikationsdesign zu studieren, niemals mit dem Gedanken, irgendwie Fotografie da noch mit rein zu bringen, und bin dann irgendwie da so ein bisschen reingerutscht. Und habe eigentlich angefangen zu fotografieren aus dem Grund, weil ich Inhalte gebraucht habe für Webseiten, die man gestaltet hat und alles, was man so an Inhalten geliefert bekommen hat, nicht dementsprochen hat, wie man das gerne hätte. Und habe dann angefangen, selber zu fotografieren. Ich glaube, ich habe das meiste Geld beim Fotografieren mit einer Kamera verdient, die mir nie gehört hat, sondern immer nur von einem Kollegen. Ich glaube, ich habe mir eine Kamera gekauft, nachdem ich aufgehört habe zu fotografieren.
Also ungefähr. Kamera macht natürlich was aus.
Ja, genau.
Und die Bilder auf Instagram, womit hast du die gemacht?
Also die sind jetzt mit meinem ganzen eigenen Material. Also ich habe irgendwie mein ganzes Studium fotografiert, das sind so 4 Jahre. Und währenddessen mir mein ganzes Material zusammengekauft. Und jetzt ist das ganze Equipment bei mir endlich auch zu Hause.
Genau.
Genau, und ja, viel Fashion dann fotografiert, schöne Models rausgesucht und aber auch Food fotografiert beim Kiezkaufhaus.
Ja, genau. Ich habe gerade die Seite aufgerufen, weil ich sehen wollte, ob deine Bilder noch da sind, aber wahrscheinlich schon.
Ne? Ja, ich denke, ein Teil auf jeden Fall. Ja. Wobei, die haben mich auch lange nicht mehr angerufen, aber ich habe auch irgendwann dann
noch deine
fotografieren.
Bilder.
Mhm. Das heißt, du fotografierst, habe ich da gerade Dave Vance gesehen auf der Kiezkaufhaus-Seite? Okay, das ist jetzt nicht das Thema. Also, du verdienst aber dein Geld jetzt nicht mehr mit Fotografieren, sondern wie du sagtest, mit UX, UI und Marke.
Exakt, ganz genau, ja.
Oh Gott, jetzt müsst ihr das erklären, weil, also wenn ich jetzt den Podcast hören würde, ich würde nichts verstehen.
Okay, stimmt, ja. Soll ich da nochmal ein kleines Intro zu geben vielleicht? Okay. Also für alle, die diese User Interface Design oder User Experience Design noch nie gehört haben, also sprich für komplette Laien, versuche ich es immer so zu erklären, so wie eure Apps auf dem Handy aussehen, das ist User Interface. Also wenn ihr euer WhatsApp aufruft, das hat irgendwie einen bestimmten Look und das kann man gestalten und in bestimmte, ja, visuelle Richtungen bringen. Genau, und User Experience Design ist, wenn ich mir überlege, wie sich der gesamte Prozess anfühlt, wenn ihr beispielsweise eure Klamotten kauft. Also wenn ihr sozusagen seht, okay, eine schöne Ad auf Instagram, die muss dann irgendwie visualisiert sein, dann klicke ich auf diese Ad drauf und dann komme ich auf den Online-Shop und dann kann ich da hoch und runter scrollen oder wie viele Bilder kann ich mir angucken und dann muss ich das irgendwie auch kaufen und dann tue ich das in den Warenkorb und mit welchem Bezahlanbieter kann ich bezahlen und welche E-Mail kriege ich danach und was ist in meiner Verpackung noch drin. Also das gesamte Erlebnis rund um ein Produkt, sage ich jetzt mal, das kann man auch gestalten. Also niemand von euch kann sich wahrscheinlich vielleicht vorstellen, wie komplex das ist. Aber ja, das
oh
ist,
doch!
genau, ja, diese beiden Dinge. Ja, und Thema Marke ist das Abstrakteste wahrscheinlich von allem. Also Coca-Cola ist nicht nur einfach Coca-Cola geworden, weil es sie schon so lange gibt, sondern weil das ganz, ganz bewusst gesteuert ist, was dort an Botschaften rausgefeuert wird von der Marke selber. Also in Form von einer Werbekampagne oder in Form von der Webseite oder in Form von dem Produkt selber. Das lässt sich auch sehr, sehr, sehr strategisch halt irgendwie gestalten.
Cool. Also ich habe es jetzt auch so gut verstanden. Gibt es denn eine App oder irgendetwas, was ich schon benutzt habe oder was wir benutzen, wo du dran gearbeitet hast?
Oh, das ist leider nicht der Fall, aber das wäre mein großer Traum.
Okay.
Also wirklich eine App mit dran zu arbeiten, die Millionen benutzen. Da hat man selber Ideen für, also eigene App zu entwickeln. Könnte ich mir eine App aussuchen, wo ich jetzt gerade dran arbeiten wollen würde, die schon ganz viele Leute benutzen, dann wäre das Headspace. Das ist eine Meditations-App.
Ja.
Habe ich drauf.
Sehr, sehr gut.
Die haben gerade auf Deutsch gelauncht vor wenigen Monaten. Aber wir, also sowohl die Diener als auch ich, wir tendieren eher weg von Headspace und hin zu Balloon. Ich hatte einige mal ausprobiert, aber Balloon, da ist halt der Sprecher am authentischsten, weil er halt selber irgendwie Meditations-Champion ist.
Okay, ich kann bei Headspace auch nur die Frau ab. Den Typ, den kann ich auch nicht ab.
Ich brauche nicht. Ja, ich habe letztens gesagt, so Frauen gehen gar nicht.
Okay. Vielleicht.
Ja, gut, dass es so viele verschiedene Anbieter gibt.
Das brauchen wir beides auf jeden Fall.
Ja, cool. Das war eigentlich gerade, bevor du angefangen hast, was hast du nochmal gerade gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Wollte ich gerade sagen, super Überleitung, denn du machst auch für Hello Agile da in Richtung Brand was. Nämlich, exakt. Wir haben vor kurzer Zeit angefangen mit deinem Kumpel Arthur zusammen und mit meinem Partner Christian zusammen einen Brand Sprint durchzuführen. Und Brand Sprint ist etwas, was es noch gar nicht gibt praktisch. Also das ist praktisch eine, ich sag mal, Erfindung oder ein Konzept von Arthur und dir. Und wir waren da quasi Role Model und ihr durftet dann uns ein bisschen rumspielen.
Testtierchen war der.
Genau. Und erzähl mal, was ist denn der Gedanke hinter diesem Brand Sprint?
Okay, ich hole noch mal einen Ticken weiter aus, um irgendwie an das Thema so ein bisschen ranzuführen. Also ich habe mich während meiner Bachelorarbeit noch, das ist jetzt eigentlich schon ein paar Jahre her schon wieder, mit dem Thema Startup sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt und festgestellt, dass Startups oft irgendwie Probleme mit dem Thema Marke haben. So, das Problem ist, dass Marke meistens sehr, sehr teuer ist. Also Marken zu entwickeln bedeutet viel Beratungsleistung, hohe Tagessätze, viel Geld. Das haben Startups meistens eher weniger und dementsprechend habe ich überlegt, okay, da muss man mal was machen und was entwickeln. Und meine Bachelorarbeit war letztlich ein Branding-Toolkit, damals noch für Startups. Das ist dann erstmal nichts geworden, weil irgendwie andere Sachen hat nicht funktioniert. Auf jeden Fall.
Aber die Bachelorarbeit schon. Nur
die Bachelorarbeit nicht, schon, ja. Genau. Es ist danach nur kein Business draus geworden, wie man gehofft hatte, weil das einfach nicht weit genug entwickelt war. Danach hat man überlegt, also als Arthur und ich dann zusammen irgendwie da auf den Trichter kamen, okay, das kann man irgendwie noch weiterentwickeln, kann man da nicht irgendwie eine komplette Agentur drum stricken, nur Branding für Startups zu machen, so. Und dann hat man sich gefragt, okay, wie macht man das im besten Falle? So, und dann kamen wir auf das Thema Design Sprint, was dann irgendwie so super aufgeploppt ist, haben uns damit irgendwie ein bisschen beschäftigt und dann haben wir überlegt, okay, lass uns doch mal versuchen, diese Design Sprint, Systematik, also für alle, die Design Sprint nicht kennen, es ist eine Methodik, die von Google entwickelt wurde, um in relativ kurzer Zeit viele Ideen und Innovationen zu entwickeln und direkt einen Prototypen zu haben, den man testen kann, also ein neues Produkt oder irgendwie ein neues Service oder so. Und wir haben uns überlegt, diese Systematik auf das Thema Marke anzuwenden und diesen großen Apparat von Markenstrategie, der meistens mit hunderten von PowerPoint-Charts, die sich nur große Marken wie Mercedes-Benz oder sonst irgendwas leisten können, runterzukochen auf ein Framework, eine Systematik, die sich auch Startups leisten können oder kleine Unternehmen leisten können. Oh. Und ja, das versuchen wir jetzt gerade zu konzipieren oder arbeiten daran, wie sich das am besten realisieren lässt.
Ihr seid zu zweit?
Genau, wir sind zu zweit, wir machen das zu zweit, Arthur Lang und ich, Fabrice. Weil man hat das irgendwie immer auch mal alleine versucht, weil das ist unmöglich zu machen, weil das so komplex und so viel ist. Auch da wieder das Ding, ich habe immer früher gedacht, alleine gründen ist besser, weil dann hat man komplette Macht. Das ist nicht gut.
Ja, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal so gesprochen.
Ja, ja, absolut. Also ab Tag 1 war irgendwie meine größte Sorge nach meiner Gründung, Partner zu finden. Oder es war immer so das To-Do mit der höchsten Prio, einen Partner zu finden, weil das einfach ja ohne wesentlich schwieriger ist. Mhm. Genau. Du bist noch recht jung, haben wir festgestellt. Du bist 27 und machst jetzt, erzähl vielleicht nochmal von deiner Reise vom Freelancing hin zum Angestellten-Dasein, wieder hin zum Freelancing.
Okay. Die Reise zum Freelancer hat erstmal angefangen so im Studium, weil es für mich einfach, das war das Normalste der Welt, wenn man Design studiert, als Freelancer zu arbeiten. So, also für mich kam es nie in Frage, irgendwie dann abends in einer Bar zu arbeiten während dem Designstudium, weil für mich klar war so, hey, ich lerne was der Markt oder Menschen brauchen, so, und warum soll ich das nicht direkt verkaufen halt, ne?
Warte, bevor du weiter erzählst, wie wird man denn zum Freelancer?
Wie wird man zum Freelancer?
Während dem Studium, also was muss man für Voraussetzungen erfüllen?
Also eigentlich braucht man meiner Meinung nach gar nicht so viele. Ich habe in meinem anderen Podcast erzählt oder in einem YouTube-Video, dass ich glaube, dass man Freelancer als Designer in so Kategorien einteilen kann. Und ich habe das irgendwie so ABC genannt. Und wenn man Freelancer ganz am Anfang ist, dann ist man so Freelancer C, weil man dann so die ersten eigenen Projekte im Studium gemacht hat, dann hat man irgendwie kleine Kunden und das sind dann so C-Kunden und man ist ein C-Freelancer und dann, wenn man größere Kunden kriegt, dann wird man B-Freelancer und so weiter und so fort. Anderes Konzept, whatever. einen, wie wird man Freelancer? Man geht einfach nur hin und meldet sich als Freiberufler an und das war auch die ganze Magic schon. Okay. Dann braucht man noch ein bisschen mehr, dass man irgendwie ein eigenes Konto dafür hat und
ja, das vergessen bestimmt viele, eigenes Konto, separates Konto.
Genau, manchmal vergisst man selber, dass man da irgendwie durch 10 Steps gegangen ist. Mhm. Und jetzt denkt man, das so, ja, das ist das Normalste der Welt. Aber ja, genau, was habe ich damals gemacht? Ich habe einfach mir ein eigenes Konto gemacht, habe mir eine Steuerberaterin gesucht, auch seit Tag 1. Also ich habe nie meine Steuern irgendwie selber gemacht.
Wow, auslagern, was man nicht selber kann.
Genau, ja, und wo man keine Lust drauf hat. Genau, das habe ich noch gemacht und dann ist es eigentlich so, ich glaube, wo liegt der Max-Satz so bei 18.000 oder sowas, was Steuer irgendwie frei ist?
17,5.
17,5, genau, bis die Mehrwertsteuer kommt, eigentlich echt relativ entspannt. Und das war auch so irgendwie mein erstes Jahr. Such dir irgendwie Bekannte, die eine Webseite brauchen oder einen Flyer oder. Und wie wird man noch Freelancer? Ich sage, nimm alles an. Am Anfang, nimm alles an, es macht überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach, wenn du irgendwie im zweiten, dritten Semester irgendwie als Bachelor ran drum hängst, sich schon zu fokussieren, kann man machen, aber da zählt echt die Masse und probier einfach so viel aus, wie es halt geht.
Okay.
Und das wird dann letztendlich auch den Preis bestimmen, den man als Freelancer Stufe C verlangen kann, ne? Also du kannst ja dann nicht sagen, okay, mein Preis sind immer, keine Ahnung, 40 Euro die Stunde, sondern du sagst, okay, wie viel zahlst du? Alles klar, machen wir.
Ja, ganz genau. Also ich hab irgendwie angefangen irgendwie mit 20 Euro die Stunde, irgendwie zweites, drittes Semester. Im Verhältnis zu irgendwie 10 Euro an der Bar war das schon irgendwie das Doppelte, wo ich mir dann gedacht habe, okay, why not halt, ne? Und dann habe ich aber sukzessive, und das glaube ich war auch wichtig, jedes Jahr irgendwie 10 Euro drauf. Also drittes Semester irgendwie 20 Euro, viertes Semester 30, fünftes, und dann immer 40. Sondern am Ende vom Bachelor war ich dann irgendwie so bei
Professional.
Nee, das ist nicht ganz, Aber keine Ahnung, bin ich immer bei 45 Euro oder sowas gelandet halt. Ne? Was immer viel mehr war, als ich hätte irgendwo anders verdienen können. Es kam nicht irgendwie für mich in Frage, als Werkstudent irgendwie für 10 Euro die Stunde zu arbeiten, wenn ich auch 40, 45 kriegst du halt. Ne?
Man muss aber nur bedenken, du musst dich dann auch selber versichern. Das ist ja nicht nur so, du kriegst 40 Euro die Stunde, davon geht ja auch noch ein bisschen was ab.
Ja, natürlich, das Glückliche ist halt, wenn man Student ist, dann bist du halt als Student immer versichert.
Aha, ja, okay.
Das ist das Gute.
Das ist das Gute. Also ich bezahle 90 Euro Krankenkasse und habe trotzdem irgendwie einen Stundensatz von 45 Euro.
Super.
Das Einzige, wo man da natürlich ein bisschen aufpassen muss, man ist noch hauptberuflich Student.
Ja.
Und das sollte zeitlich auch so stimmen. Zwinker, so halt. Ne? Das ist das Einzige, wo man so ein bisschen beachten muss. Ne? Und ja, ich kenne genug Leute, die auch irgendwie ihr Studium abgebrochen haben, weil sie gemerkt haben, so, ey, keine Ahnung, brauche ich jetzt auch nicht mehr, um es irgendwie zu Ende zu machen. Ich bin irgendwie deswegen nicht besser. Ich breche es jetzt ab und bleib Freelancer oder nimm dann irgendwie einen Job in einer Agentur an, ohne mein Studium.
Kann man wahrscheinlich auch machen, aber...
Kann man machen.
Ist halt kurz gedacht, ne?
Ja, ja, also für mich war das auch nicht das Ding. Ich hätte das auch machen können, aber ich habe gedacht, nee, zieh das mal durch. Und dann habe ich auch noch einen Master drauf gesetzt. Genau, die Frage war ja nach vom Freelancer zum Angestellten und wieder zurück. Genau, also während des Studiums immer Freelancer gewesen, immer durchgehend in Agenturen, dann irgendwie auch eigene Kunden gehabt. Das ist so ein bisschen diese Definitionssache nach, wann ist man Freelancer, wann ist man irgendwie schon Unternehmer, so, wenn man irgendwie eigene Kunden hat. Ich mache das aber trotzdem jetzt erstmal unter dem Klammer Freelancer. So, und dann habe ich meinen Master noch gemacht und habe währenddessen mit Arthur zusammen diese Brand-Sprint-Geschichte angefangen, aber das war aka Agentur und dann waren wir nicht so sicher und hatten wir aber am Ende dann einen Kunden, einen Tech-Kunden aus Frankfurt und sind dort irgendwie als Freelancer aber zusammen irgendwie eingestiegen, aber als Team. So, und dann war es so, dass die uns übernommen haben oder übernehmen wollten nach einem halben Jahr. Und ich glaube, dass man als Freelancer dort oft gerade so irgendwie in den Design-Bereich reinrennen wird, vor allem wenn man mit Startups zusammenarbeitet, weil Freelancer auf Dauer sehr, sehr teuer sind. Freelancer auf Dauer nicht das hundertprozentige Commitment wie ein Angestellter gegebenenfalls haben, sondern immer irgendwie sich eine Tür offen lassen, nicht verfügbar sein können, die Option. Genau, und als junges Unternehmen brauchst du halt irgendwie die Sicherheit, dass derjenige das irgendwie dann auch bis zum Ende mitträgt, so halt, ne? Gerade wenn du irgendwie, ja, nicht nur in Halbjahreszyklen, sondern irgendwie sehr, sehr langfristig halt irgendwie denkst. Genau, und dann haben wir halt das Angebot bekommen, dort eine, als Team sozusagen eine Festanstellung zu kriegen und das Design-Team in dem Unternehmen auch aufzubauen. Also es ging nicht nur darum, irgendwie einfach diesen Job zu Ende zu machen, sondern irgendwie ein gesamtes Team aufzubauen, dann hat man da sehr, sehr viele Dinge halt versprochen gekriegt und deswegen haben wir uns gedacht, okay, lass uns das mal ausprobieren.
Okay.
Und das, was mich irgendwie da auch immer so ein bisschen dann überzeugt hatte, war halt so die Vision davon, wo das halt irgendwie landen kann. Und ich bin auch so ein Typ, ich interpretiere halt in alles sehr viel Sachen rein. So, ne? Also ich sehe halt in allem so Möglichkeiten, wo Dinge hingehen können. So.
Oh, eine schöne Eigenschaft.
Ja, ja, total.
Muss man, glaube ich, auch ein Stück weit als Unternehmer oder als Gründer.
Ja.
So Stichwort Dream Big irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Also du kommst, glaube ich, nicht so weit, wenn du so einen super pessimistischen Ansatz fährst. So, weil dann, ja, Pessimismus lässt, glaube ich, nicht so viel Risiko zu. Und ja, dementsprechend sehe ich Möglichkeiten in allen Dingen irgendwie. Auf jeden Fall, wo war Stingelin, genau. Genau,
wie ging es dann?
Genau, wie ging es dann weiter? So, dann war man irgendwie ein halbes Jahr als Freelancer da, dann hat man angestellt. War auch erstmal am Anfang okay, weil ich irgendwie angestellt, bedeutet für mich nicht, ich bin jetzt angestellt, so, sondern es ist einfach nur ich mache ein Projekt in einem festen Arbeitsverhältnis. So, ne? Also dieser Unterschied zwischen Freelancer und angestellt, den halte ich nicht richtig so. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir dann jetzt vor kurzem irgendwie auseinandergegangen, weil irgendwie die Ziele, die man persönlich hatte, nicht mehr mit den Zielen vereinbar waren, die das Unternehmen hatte. Und man hatte nicht mehr, naja, das Commitment gegenüber dem Unternehmen, was von einem gefordert wurde. Mhm. Was man irgendwie auch dazu sagen muss, wenn man das Gefühl von Freiheit ist ein sehr schwieriger Begriff, so finde ich, als Freelancer, weil als Freelancer ist man auch irgendwie an das System gebunden oder an andere Verpflichtungen. Aber wenn man, ja, das, was man als Freelancer so liebt, irgendwie morgens aufstehen zu können, wann man möchte, oder den Dingen nachzugehen, die einen aufstehen lassen. Mhm. wenn man diese Gefühle halt irgendwie so wichtig findet, dann ist ein Angestelltenverhältnis irgendwann halt schwierig, wenn halt man nicht mehr da irgendwie nach vorne kommt.
Wenn so viele Dinge dann aber auch nicht passen. Ne? Wenn man so viele Kompromisse wahrscheinlich eingehen muss.
Genau, das ist auch so ein Ding. Ich bin halt für dieses Angestelltenverhältnis sehr, 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 sehr viele Kompromisse eingegangen. Sowohl privat als auch ja, so wie man arbeitet, so halt, ne? Und da kommen einfache Dinge zusammen, ne? Also ich wohne in Wiesbaden und bin jeden Morgen irgendwie nach Frankfurt getrennt, so halt, ne? Nicht getrennt, sondern so,
gependelt.
Gependelt, genau. Getrennt manchmal. wenn ich keinen Bock mehr auf die Bahn hatte. Ja. Ja, und das hat mich jeden Tag irgendwie 2 Stunden gekostet, so gefühlt, ne? Und das ist 1,5 Jahre.
Aber es ist halt für viele Alltag, ne?
Ja.
Also das darf man nicht vergessen. Und wie viele finden sich damit einfach ab? Ich habe auch von Tag 1, wo ich in Frankfurt gearbeitet habe und täglich gependelt bin, habe ich von Tag 1 gesagt, nee, ich kann mich damit nicht abfinden. Also das geht einfach nicht. Da geht zu viel Zeit einfach verloren.
Ja, total. Also das war für mich, ging einfach nicht so. Das war eine Sache, dann konnte man irgendwie privat sein, seinem Sport nicht mehr nachgehen, den man irgendwie so geliebt hat, so, ne, immer Kampfsport gemacht, hat nicht mehr funktioniert. Dann kamen die ganzen Instagram-Sachen noch, wo ich sehr, sehr viel Zeit irgendwie investieren wollte, was sowohl vom Unternehmen nicht gewünscht war, als auch dann sich nicht mehr vereinbaren irgendwie ließe, so, ne. Ich hatte irgendwie, ich habe so viele Möglichkeiten noch gesehen, Dinge zu machen, wo ich Lust drauf hatte, eigene Projekte zu machen und so weiter und so fort. Und es lässt sich einfach in einem Angestelltenverhältnis nur sehr, sehr, sehr schwer vereinbaren, extrem viele Möglichkeiten wahrzunehmen.
Ja.
So, da mal einen Punkt sozusagen dran gesetzt. Und ich bin jetzt einfach an einem Punkt in meinem Leben gewesen, wo ich gesagt habe, okay, möchte ich diese ganzen Möglichkeiten, die irgendwie mir angeboten werden, die ich mir selber erarbeite, die ich mir selber erträume, liegen lassen für etwas, wo ich nicht, was heißt nicht 100% dahinter stehe, aber was mich nicht irgendwie 100% jeden Morgen aufstehen lässt. Und da habe ich selber dann für mich dann die Entscheidung getroffen, neben irgendwie ein paar anderen Sachen noch, nein.
Ja.
Also weil man kann halt irgendwie mit 27 irgendwie noch das Risiko eingehen, so, ich habe weder ein Haus noch ein Kind.
Ja.
Und
dann hast du es gewagt.
Genau, und dann habe ich sozusagen Kündigung eingereicht und habe mir gedacht, okay, fuck it, zurück zum Freelancer, das wird schon funktionieren.
Aber hattest du da schon einen Auftrag oder irgendetwas oder hast du einfach gesagt so, tschö?
Ja, mehr oder weniger. Mhm. Also das würde ich, glaube ich, wenn ich geplant vom Angestelltenverhältnis wieder zum Freelancer wechseln würde, würde ich das nicht machen, so wie ich das jetzt gemacht habe. Also mit Kündigung und direkt aus dem Unternehmen rauszugehen, ohne irgendwie noch eine längere Kündigungsfrist wahrzunehmen und so weiter und so fort. sondern das würde ich irgendwie eben raten, so wenn du Freelancer werden willst, dann hab deine Kunden schon, wenn du wirklich rausgehst. Okay. Und hab auch Puffer an Kapital und
ganz Rücklagen
und so weiter und so Puffer. Fort. Ne? Mhm. Weil mein Puffer ist im Moment auch relativ klein.
Mhm.
Also vielleicht so gegebenenfalls 2 Monate maximal so halt. Ne?
Was braucht man für einen Puffer? Also was sollte man einplanen?
Also schon, glaube ich, so 3 Monate bis 4 mindestens.
Ja, okay.
Ja.
Ich war letzte Woche im Freelancer-Podcast zu Gast, da kam eine sehr ähnliche Frage und da habe ich gesagt, 1,5, 2 Monate.
Ja.
Aber ja, also so, es kommt halt auch darauf an, wie sehr man das Risiko irgendwie mag. Ne?
Klar.
Also bei mir war es tatsächlich auch so, als ich vom Angestellten zum Freelancer wurde damals, dass ich zum Glück dann gleich irgendwie einen Kunden mitgenommen habe. Aber tatsächlich, ich habe gekündigt, dann bin ich zum Kunden gegangen, habe gesagt, hey, ich habe gerade gekündigt, wollt ihr mich vielleicht noch bis zum Projektende haben? Das Projekt geht dann ja nur noch 2, 3 Monate oder nicht? So, das stimmt, da hatte ich schon gekündigt. Aber ich dachte schon, okay, logischerweise nimmt er mich natürlich, weil ich irgendwie das Projekt jetzt schon 6 Monate betreut hat und das läuft dann halt noch 2 Monate.
Ja.
Und das ist dann zum Glück aufgegangen und da hatte ich halt irgendwie 3 Monate was von und dann erstmal einen Puffer.
Hm.
Ja, also es ist je nachdem, wie risikobereit man ist. Aber ich versuche die Leute immer zu ermutigen, die diesen Schritt machen wollen, aber noch zögern, das einfach zu machen, weil was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall gehst du dann halt irgendwie zum nächsten Arbeitgeber, weil wir haben ja gerade irgendwie so einen Markt, der, jeder ist auf der Suche nach Leuten, nach guten Leuten. Von daher findet man immer was.
Ja, total. Also wie du es auch gerade schon gesagt hast, ne, also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, du musst zurück in dein Angestelltenverhältnis bei einem anderen Arbeitgeber. Und wenn es richtig scheiße läuft, dann musst du irgendwie irgendwo jobben gehen für 3 Wochen und dann hast du wieder deinen neuen Job. Also das Risiko, dass du wirklich dein Leben zu Ende ist so und du in den Schulden schwimmst, ist es eigentlich Käse. So. Ja. Es sei denn, du hast halt exorbitant hohe Ausgaben, also persönliche Ausgaben so halt, ne? Wenn du irgendwie dir, weiß ich nicht,
eine Karre
geleast hast
genau.
Oder so und irgendwie zwei Häuser irgendwie abbezahlst und 3 Kinder hast, so, dann würde ich irgendwie gegebenenfalls den Move, so wie ich das gemacht habe, vielleicht dann doch nicht machen.
Ja.
Aber ja, genau, also dann bin ich sozusagen mit irgendwie schon Sachen irgendwie im Hinterkopf aus dem Angestelltenverhältnis raus und direkt wieder Freelancer geworden. Was nicht bedeutet hat, dass klar war, okay, ey, jetzt ist hier fett Kohle da und irgendwie fett Kunden und hin und her. Aber wenn man kündigt und das wirklich will, dann hat man relativ schnell sehr, sehr, sehr viel Motivation, Leute anzurufen, sein altes Netz. Also das ist auch wieder so ein wichtiges Ding in Bezug auf Unternehmertum und Freelancertum. Dein Netzwerk ist halt Gold. So, ne? Und nicht das Netzwerk, was du neu aufbaust, sondern das, was du halt über lange Jahre dir erarbeitest.
Ja.
So halt, ne? Das Vertrauen von Leuten, mit denen du schon vor 4 Jahren zusammengearbeitet hast. Also ich habe wirklich Agenturen und eigentlich nicht Agenturen, sondern Menschen in Agenturen, mit denen ich halt seit Jahren zusammenarbeite. So, ne? Und die wechseln dann wieder irgendwo anders hin. Und
was hast du da gemacht? Du hast dich hingesetzt und
abtelefoniert.
Was hast du gesagt? Hast du gesagt, hey, ich bin wieder verfügbar?
Ja,
oder?
Eigentlich ist es relativ simpel so. Ne? Manchmal musst du auch einfach wieder bei den Leuten auf den Schirm kommen, damit die dich einfach wieder anrufen. Weil klar, wenn du irgendwie im Angestelltenverhältnis bist, 1,5 Jahre und irgendwie 3 E-Mails absagst, dann rufen Leute dich halt nicht mehr an.
Ja.
Was auch völlig in Ordnung ist. Mhm. Du musst einfach wieder auf den Schirm so zurückkommen. Ne? Und da, jetzt versuche ich irgendwie beim Thema zu bleiben, so Thema Personal Branding ist halt wieder ganz, ganz, ganz wichtig. Also ich war immer bei den Leuten auf dem Schirm, weil ich mal halt an meiner Marke Fabrice Pöhlmann irgendwie über Instagram, über Social Media, über LinkedIn viel, viel gemacht habe und war immer bei allen Leuten auf dem Schirm war, so halt, ne? Und dann ist es meistens irgendwie nur irgendwie eine E-Mail an Leute, die du eh schon im Netzwerk hast. Und dann, klar, muss man dann anfangen, irgendwie aber auch neue Sachen irgendwie zu akquirieren, weil man dann nicht irgendwie nur in seine alten Dinge halt irgendwie zurückfallen
will. Du willst ja heute was Neues machen, ne?
Klar,
du willst
total
weiter und nicht wieder zurückfallen. Aber klar, wichtig, erstmal wieder auf dem Schirm oder auf die Bildfläche zu gelangen.
Ja, absolut.
Mhm. Als Freelancer ist man ja nicht nur in deinem Fall jetzt, ich sag mal, Designer, so als Überbegriff, sondern du bist ja auch Sales Manager, ja, also du schaust, dass du irgendwie neue Aufträge bekommst, du bist Marketing-Mensch und schaust, dass du deine Marke aufbaust, also das, man muss, glaube ich, auch ein bisschen generalistisch veranlagt sein, obwohl man als Freelancer trotzdem recht gut seiner Profession nachgehen kann und sich da irgendwie einen Expertenstatus aufbauen kann. Und was mir noch einfällt zu deinem Netzwerk, das hat dir sicherlich auch im Studium geholfen, für wenig Geld jeden Auftrag angenommen zu haben und so schon damals irgendwie dein Netzwerk aufgebaut zu haben.
Ja, total. Also ich glaube auch, dass, also das, wie gesagt, das würde ich da auch jedem empfehlen. Wenn du irgendwann mal nur mit dem Gedanken spielst, gegebenenfalls irgendwann mal ein Freelancer zu werden, so im Studium direkt Leute kennenlernen, so, ne? Und wenn es nur irgendwie mal ein Auftrag hier ist oder ein Gefallen hier oder irgendwie irgendwas so, das ist unheimlich viel wert, ne? Also auch gerade auch mit Kommilitonen, so, ne? Also jetzt habe ich halt die Vorteile, dass teilweise Leute in Agenturen sitzen, wo ich gerne arbeiten wollen würde, so, und dann ist es halt nicht irgendwie über die HR und dann versuchen irgendwie zwei Bewerbungen dahin zu schicken und so, dann zu hoffen, dass es klappt. Nee, sondern du rufst halt den an, den du kennst.
Ja.
Und der schickt es dann sozusagen an die HR weiter und dann wirst du eigentlich schon zum Kennenlerntermin so eingeladen, weil da halt irgendwie ein gewisses Vertrauen halt irgendwie schon da ist. So, ne? Und genau, Netzwerk im Studium aufbauen, super, super wichtig.
Ja, daran denkt man gar nicht. Also ich finde, während man ein Studium hat, wenn man irgendwie einen blöden Job hat für 10 Euro, irgendwas, was sich im Studium nicht weiterbringt, dann denkt man gar nicht, hey, ich brauche ein Netzwerk, ich brauche einen coolen Job. Ja. Also ich glaube, vielen ist das gar nicht so präsent. Klar, es kommt wahrscheinlich auf die Branche an oder auf das, was man studiert. Mhm. Aber super wichtig. Sehr schlau, sehr smarter Move von dir.
Ja, ich erinnere mich gerade an mein Studium zurück und also meine ganzen Kommilitonen haben halt auch irgendwie, das war so ein BWL-Studium, die haben halt alle irgendwie gejobbt. Und ich habe gegründet damals ein Eventportal, firefee.de. Und leider stand kein Geschäftsmodell dahinter. Also unser USP war, in einer Minute weißt du, was am Wochenende geht. Und zwar auf einer Website, handverlesen, ohne Werbung, dass du halt wirklich fokussiert schauen kannst, was geht am Wochenende. Aber kein Geschäftsmodell. Also wie verdienst du Geld im Internet mit einer Plattform ohne Werbung? So, und wir haben da halt ein paar Partys veranstaltet, ein paar liefen gut, da haben wir ein paar hundert Euro verdient. Dann haben wir wieder Partys geschmissen, wo wir ein paar hundert Euro verloren haben. Aber trotzdem war das eine extrem gute Zeit, weil ich so viele Leute kennengelernt habe, weil ich ins Businessleben schon mal reinschnuppern konnte. Und du lachst?
Nee, ich lach nur, weil ich dann denke, okay, was habe ich mir für ein Netzwerk aufgebaut?
Und ja, und am Ende habe ich tatsächlich, sobald ich dann in meinen ersten Job nach dem Studium gestartet bin, habe ich gemerkt, okay, das klappt nicht mehr. Und Firefee wurde praktisch eingeäschert. Es gab noch so eine Ciao-Kakao-Party. Und tatsächlich.
Aber ihr habt Firefee verkauft.
Genau, also nicht Firefee das Unternehmen, sondern die Domain.
Ja. Ah, okay. Stimmt, die Domain. Okay, okay. Ja.
Also wenn du jetzt auf firefee.de gehst, dann ist da irgendwie so eine, die Firefee aus Chemnitz, so eine Party. Veranstalterin oder also so eine Eventmanagerin praktisch.
Okay, aber dann hat es sich trotzdem doch ein bisschen gelohnt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das zum Thema Netzwerk und während dem Studium, was man da alles machen kann.
Ja. Ja.
Also falls jemand im Casino Wiesbaden arbeiten möchte oder zocken möchte, da habe ich mein Netzwerk.
Ja, stimmt. Geknüpft im Studium. Cool. Ja. So, jetzt wissen wir, was du in der Vergangenheit so gemacht hast und was du gerade so machst. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo geht die Reise hin für so einen jungen Durchstarter, der noch nicht mal 30 ist und ja jetzt schon quasi alle Welten gesehen hat?
Okay, der Anspruch wird wieder hochgesetzt. Ja, wo geht die Reise hin? Schwierige Frage, vor allem wenn man sich gerade in so einem Findungsprozess befindet, vor allem gerade nach einer Kündigung direkt wieder zum Freelancer zurück. Ich glaube oder ich versuche das gerade so ein bisschen in zwei Bereiche halt wirklich einzuteilen. Einmal wirklich den privaten und den beruflichen und dort jeweils so Berufungen irgendwie zu finden, so halt, ne? Was ich lange gemacht habe, ich habe lange an Projekten gearbeitet, die mir einfach Geld gebracht haben, so, ne? Und gar nicht konkret darüber nachgedacht, okay, ist das jetzt irgendwie richtig für die Welt? Ist das richtig für mich? Mhm, macht es überhaupt grundsätzlich Sinn, dieses Projekt jetzt anzunehmen? Und das sind so Fragen, die jetzt anfangen, bei mir irgendwie so aufzupoppen, so halt, ne? Also, wenn ich jetzt eine Agentur gründe oder wenn ich jetzt Freelancer werde, welche Unternehmen brauchen denn tatsächlich meine Hilfe und sind diese Unternehmen relevant für die Welt? Also zum Beispiel so, ich habe im Moment ein Gespräch geführt mit Leuten von Fridays for Future und darüber nachgedacht, mit denen zusammen die Webseite von denen besser zu machen, um irgendwie denen ihre Kommunikation irgendwie zu verbessern. Oder ich habe mir überlegt, als Freelancer ausschließlich für ich habe es mal Future Forward Thinking Unternehmen genannt, so, also Unternehmen, die rein sich dafür verschrieben haben, Produkte zu entwickeln, die unsere Gesellschaft und die Menschheit irgendwie weiterbringen, sprich Klimawandel, gesellschaftliche Verbesserungen und so weiter und so fort halt, ne? Ja, über solche Themen macht man sich halt jetzt gerade irgendwie Gedanken. Das sind die einen Sachen, die eher so auf so Vision...
Aber warte mal ganz kurz, ich glaube, bei dem Thema müssen wir kurz bleiben.
Weil ja, Fabrice, genau, also bei mir steht da, wir haben ja ein bisschen was vorbereitet. Ja, ich habe eher so auch so ein paar persönliche Fragen, die mich interessieren. Und ja, da steht tatsächlich Klimawandel, Klimaschutz als so Stichpunkt, weil mich das tatsächlich interessiert. Das ist ja total brandaktuell und ich wollte von dir wissen, wie es bei dir so aussieht, im Privaten, aber klar, wie witzig, dass du das auch im Beruflichen so handhabst. Wow.
Ja, also war lange irgendwie bei mir auch so ein Gewichtthema so irgendwie. Aber ja, also ich glaube wirklich, dass gerade die Fridays for Future Bewegung mich da doch irgendwie mal und auch, also so eine Kombination aus vielen Dingen, also im Angestelltenverhältnis etwas zu tun, wo man nicht das Gefühl hat, es bringt die Welt weiter, plus die Fridays for Future Bewegung, plus der eigene persönliche Umschwung, so hat mich dazu bewegt, da konkret darüber nachzudenken. Und in meinem persönlichen Umfeld spielt es irgendwie so mehr oder weniger eine Rolle. Also man versucht so als Mensch irgendwie das Beste zu tun, was man kann. Ja, scheiße, ich fahre auch Motorrad und habe irgendwie ein Auto vor der Tür stehen und so. Würde ich das gerne anders haben wollen? Ja. Aber heute Morgen kam der Bus wieder eine Viertelstunde zu spät und also schwierige Sache. Aber und jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, ich als Designer habe bestimmte Tools, die ich benutzen kann, so oder bestimmte Fähigkeiten, um Unternehmen irgendwie weiterzubringen, irgendwie richtige Entscheidungen zu treffen halt, für eine Zukunft, in der ich gerne leben möchte. So, ich kann jetzt zwar nicht auf einer politischen Ebene viel reißen, aber ich kann versuchen, Unternehmer, ein Management oder verschiedene Produkte so umzupolen, zu verbessern, dass es halt irgendwie auf Klima oder für eine bessere Welt sozusagen einzahlt. Was will ich damit sagen? Man kann entweder versuchen, nur Unternehmen zu unterstützen, die diese Dinge halt irgendwie tun, oder man kann irgendwie versuchen, selber Produkte zu bauen, die irgendwie besser fürs Klima sind, oder. Also da gibt es halt verschiedenste Dinge.
Wahnsinnig interessant. Finde ich wirklich gut. Finde ich super, dass du auch beruflich dich so weiterentwickelst. Das sieht ja fast so aus, als würdest du erwachsen werden. Das sind jetzt mittlerweile so Themen, ne, die kommen plötzlich. Ich meine, gut, Greta ist jetzt auch 16 und wird mit dieser Thematik konfrontiert. Ich glaube, es betrifft uns alle.
Ja, ich glaube, wir kommen halt, es gibt keinen Weg mehr dran vorbei. So, ne? Ja. Also wir müssen alle was tun. Mhm. Und ich halte es für sehr fatal, wenn so salopp gesagt, so highly educated people, wie man selber so ist, irgendwie mit einem Masterabschluss irgendwie in Deutschland, also so wie soll man sagen, Lotterie des Lebens gewonnen, so ungefähr. Also man hätte irgendwie auch als kleiner Grashüpfer in Indien geboren werden können, so, ne? Aber nein, man ist jetzt an der Stelle, wo man ist, und dann hat man auch eine gewisse Verantwortung zu tragen, so halt, ne? Und da sollte man seine Fähigkeiten halt irgendwie schon einsetzen.
Ja, also ich beschäftige mich auch mittlerweile damit. Ich habe mich in den letzten Folgen auch irgendwie ja schon als Klimasünder geoutet, was wir, was jeder von uns ist. Jeder, der schon mal ein Auto besitzt, irgendwie fährt und bei Kleinigkeiten angefangen. Und das, wir können ja nicht mehr wegschauen. Wir können einfach nicht mehr wegschauen. Und ich frage mich auch, ich als Hochzeitsplanerin, man glaubt gar nicht, okay, kann man da überhaupt klimatechnisch irgendwas tun? Ja klar, man kann auch nachhaltige Hochzeiten planen, oder letzte Woche hatte ich eine Babyparty auch nachhaltig irgendwie geplant. Also es gibt, jeder kann was tun, privat und beruflich. Sehr interessant, finde ich super, das, vielen Dank. Also ich bin geflasht.
Ja, ich finde es auch gut, dass man gerade, also privat hat man natürlich begrenzte Möglichkeiten. Ich meine, man kann Müll trennen, man kann mit Mehrweg-Plastikbeuteln einkaufen gehen und sowas. Aber beruflich, Mehrweg-Plastikalternativbeutel.
Die guten Beutel halt.
Genau. Das kann man ja alles machen, aber das ist halt so sehr begrenzt. Und das finde ich einen guten Ansatz, den du da hast, dass du einfach sagst, okay, ich schaue, was kann ich beruflich und wie kann ich so einen Mehrwert schaffen, der halt dann vielleicht skalierbar ist.
Ja.
und nicht nur mich alleine betrifft, wenn ich jetzt die Bananenschale nicht in Plastikmüll werfe, sondern das praktisch auf einer größeren Ebene sehe.
Ja. Und hast du da schon Aufträge oder hast du schon Projekte, die du realisieren kannst oder Ideen, die anstehen?
Ja, also zum einen die Gespräche mit den mit Fridays for Future. Das ist aber noch völlig TBD und noch in der Box und da wissen wir überhaupt noch nicht, ob das funktioniert. Ich habe selber eine Idee. Das geht tatsächlich nicht aufs Thema Nachhaltigkeit ein, sondern eher ein bisschen mehr aufs Thema Spenden, was irgendwie, finde ich, auch irgendwie spannend ist, weil ich habe mich gefragt, warum ich eigentlich, ich spende halt gar nichts, also wirklich keinen Cent. Und da habe ich mich dir, auch meine Freundin nicht, so. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum eigentlich nicht?
Fabrice, das habe ich mich auch so oft gefragt. Das ist auch mein Thema, das mir immer wieder durch den Kopf geht.
Okay, dann,
ich bin gespannt. Dann willst du es verraten? Oder?
Eine Sekunde drauf. ja, ich habe, also die Antworten waren, also kleine Interviews gemacht irgendwie mal mit den Leuten so und die Antworten waren mehr oder weniger meistens gleich, weil man irgendwie das Gefühl hat, ich weiß nicht wohin. Also grundsätzlich, ich kenne die Projekte nicht. Dann, ich weiß nicht, wo mein Geld hingeht und ich sehe das Ergebnis nicht. Mhm. Also sozusagen, ich stecke etwas rein und ich habe aber keine Ahnung, ob das wirklich realisiert wird. Ja, Vertrauen grundsätzlich in die NGOs, die es gibt, auch schwierig. Und der Prozess ist halt so komplex. So halt, ne? Keine Ahnung, ich muss irgendwo dann mein Konto und irgendwas überweisen, keine Ahnung, noch nie was von irgendwann anderen gehört. So, und da habe ich mir gedacht, okay, die kann man das irgendwie lösen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, muss es denn irgendwie direkt vielleicht irgendwie nach Afrika oder in irgendwie anderen Ländern in der dritten Welt sein? Nein, muss es nicht. Sondern vielleicht kann man das viel, viel lokaler machen. Und dann kam auch so ein bisschen irgendwie dieser Umweltgedanke irgendwie wieder in den Kopf. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie wäre es denn, es hat, finde ich, oft auch bekannte Freunde und so, die gerne etwas in einer Stadt hätten. Also einen neuen Radweg oder ein neues Café oder vielleicht braucht die Schule irgendwie einen neuen Kletterwald oder was auch immer. Oder vielleicht will die Schule irgendwie ein Nachhaltigkeitsprojekt machen, so, alle haben kein Geld. Und dann hätte man, bin ich gerade am Überlegen, ich hätte gerne eigentlich eine App gebaut, ist aber vielleicht nicht das richtige Format, vielleicht ist es dann noch in einer Website so, wo Leute ihre Projekte hosten können und andere Leute einfach dafür spenden können. Aber das ist sehr, sehr lokal und dass man sozusagen dann Teil dieser Projekte wird und diese Dinge, die man finanziert hat, auch tatsächlich besuchen kann.
Ja, das ist natürlich
also
super.
Es ist, letztlich ist es so eine Mischung aus irgendwie Spenden-App, Schrägstrich, Crowdsourcing, Schrägstrich, Product Hunt.
Ja, aber so eine App, also App finde ich ja super. Ich meine, Handy ist immer in der Hand, bis man auf eine Website geht und die jungen Leute und man kann sofort sehen, welches Projekt man unterstützt. Das ist super, ja.
Ich glaube nur, dass die Leute dann wieder keine App runterladen, um irgendwas zu spenden, so, dann wird es wieder schwierig.
Ah ja, okay, stimmt.
Aber das sind Probleme, die man lösen kann. So, ja. Ne? Aber ich glaube, das Thema lokal, Spenden, wichtig.
Ich habe tatsächlich einen Businessplan in der Schublade, der genau in diese Richtung geht. Und zwar nicht von mir, sondern Studenten. Wir sind übrigens für die Zuhörer, Fabrice und ich sind seit neuestem Kollegen. Du bist Dozent für Design Thinking.
Stimmt.
Genau, ich bin Dozent für Entrepreneurship. Und letztes Jahr haben da ein paar Studenten was abgegeben. Und zwar war das so Marktforschung gegen Spenden. Das heißt, ich gehe praktisch als Unternehmen, gehe ich hin und sage, ich möchte Marktforschung machen, ich möchte wissen, keine Ahnung, was die Leute an meinen Brita-Filtern am besten finden. So. Und diese Leute, die da mitmachen bei der Marktforschung, kriegen kein Geld dafür oder keine anderen Sachen, sondern kriegen dafür in irgendeiner Art und Weise Guthaben, was das Unternehmen dann spendet. Und das dann eben auch auf lokaler Basis, fand ich von der Idee her eigentlich ganz clever, aber viel zu kompliziert irgendwie, weil da so ganz viele ungeklärte Fragen noch drin waren. Und das wollte ich nur sagen.
Gut, vielen Dank. aber es ist auch ein cooles Ding, weil das Ding ist ja, Leute wollen ja ihr Geld nicht abgeben, so halt. Ne? Unabhängig wie viel man verdient oder unabhängig wie viel man hat. Man muss eine Lösung dafür finden und es gibt spannende Sachen, dass ich auch gefunden habe. Geld zu generieren, das es eigentlich nicht gibt. Beispielsweise Cloud Computing oder Cloud Prozessoren. Was steckt dahinter? Du kannst
Das steigt gleich aus.
Es gibt eine App, die du anmachst, während du dein Handy lädst und dann nutzt jemand anders den Prozessor deines Handys und dafür kriegst du Geld. Und das wird gespendet. Also es ist letztlich eigentlich Geld aus nichts.
Wieso nutzt er meinen Prozessor?
Weil der sozusagen
riesige Rechenleistung
braucht. Also der braucht irgendwelche riesigen Serverleistungen oder ganz, ganz große Datenmengen und so weiter und so fort. Und der hat nicht genug Rechner, die das ausrechnen. Mhm. Und deswegen kannst du dein Handy bereitstellen mit der Rechenleistung. Also eigentlich ist unser Handy ja nichts anderes als ein Computer, nur sehr, sehr klein. Genau, und diese Rechenleistung wird vergütet. Und dieses Geld, was sozusagen vergütet wird, wird gespendet. Also sprich, eigentlich verlierst du keinen einzigen Penny, sondern du musst nur dein Handy an die Steckdose anschließen und die App anmachen. Und das fand ich sehr, sehr, sehr starkes Konzept. Aber ja, du bist bei dem Thema auch schon so kurz ausgestiegen, man weiß nicht genau, was es geht. Mhm. So, wenn ich das meiner Mom erzählen würde, die jetzt irgendwie 50 geworden ist, ich glaube, die kommt da gar nicht mehr hinterher. So. Mhm. Und dann funktioniert es wieder nicht. Aber ja, das ist ein Thema, was irgendwie auf meiner Liste irgendwie auch noch steht.
Wow, super.
Cool. Das heißt, wir werden noch viel von dir hören, auf jeden Fall.
Mhm. Ich hoffe.
Fabrice.
Ja, wir müssen jetzt
Ich muss vor allen Dingen meinen Kopf immer drehen, vom Mikrofon hin zu meiner Liste, denn
David?
Ich lass David mal in Ruhe lesen.
Ja, sein Roman, den er da verfasst hat.
Genau, pass auf. Also ich habe einmal als Learning, nehme ich hier mit, dass man nicht so viele Fragen aufschreiben sollte, denn ich bin hier wirklich lang am Lesen. Aber eine Sache habe ich noch. Und zwar, weißt du, wie viel du als Freelancer pro Woche arbeitest?
Ja, eigentlich ziemlich genau. Ich würde mal sagen, zwischen 48 und 54 Stunden.
So. Die du in Rechnung stellst oder die du arbeitest?
Die ich arbeite. Also ich track meine Zeit mit Timely. So ein bisschen Werbung darf ich machen? Okay, vielleicht. Darf ich machen? Geht. Timely, eine super App. Und dort trage ich sowohl Zeit ein, die ich echt verrechne, als auch Zeit, die ich rein für Organisationen, mein Instagram und so weiter und so fort benutze. Und da sind ja am Ende der Woche meistens so zwischen 48 und 52 Stunden.
Aber hältst du das auch durch mit dem Tracken?
Ja.
Und krass. Das ist auch echt gut, weil eine meiner Fragen lautet nämlich, welches Tool du benutzt, um dich zu organisieren. Weil wir hatten das schon mal, hatten ein paar Tools für Selbstständige oder überhaupt so für alle. Cool.
Also Timely. Timely benutze ich wirklich durchgehend.
Ist das dieser Würfel oder ist es was anderes?
Nee, das ist tatsächlich einfach Software as a Service, Online-Tool, einloggen, Zeit eintragen, fertig. Ja. Das Coole an dem Ding ist, wenn man so ein bisschen sophisticated benutzt, das hat eine Artificial Intelligence und das versteht, wenn du Programm X offen hast, an welchem Projekt du arbeitest. Also das trackt automatisch eigentlich.
Das ist
so,
echt gut.
Ich mache es nicht, weil ich irgendwie dann die Kontrolle nicht habe so. Aber ich organisiere mich auch so, dass ich mehr oder weniger so Zeitslots arbeite. Also ich mache irgendwie 1,5 Stunden was, dann mache ich 10 Minuten Pause und dann mache ich wieder 1,5 Stunden was. Und die trage ich eigentlich auch direkt ein. Mhm. Das Wichtigste ist immer am Ende des Tages eintragen. Wenn du nicht, also in der Woche nachtragen, dann machst du es nicht mehr.
Ja, eben. Ich glaube, das ist auch die Hürde für die meisten, die so Time-Tracking-Tools mal verwendet haben. Ich glaube, viele Freelancer, also ich würde mal so behaupten, 75% der Freelancer, die das ausprobiert haben, haben es dann irgendwie nach 2 Wochen sein lassen, weil sie es einfach nicht durchgezogen haben.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man es irgendwie wirklich 2-3 Wochen durchmacht, es verinnerlicht und einfach so lebt, dann ist es
genau, es muss einfach zu einer Routine werden. Ich habe genauso, ich habe sehr, sehr lange meinen Instagram-Growth selber getrackt, weil ich einen privaten Account hatte und deswegen habe ich eine Excel-Tabelle geführt und jeden Sonntag Nachmittag habe ich meinen Rechner aufgemacht in die Excel-Tabelle, die neuen Follower, die aktuellen Follower, die Likes, die durchschnittlichen eingetragen und das über 20 Wochen. So einfach durch, also das muss einfach Routine werden. Also das Wichtigste ist, dass als Freelancer sowieso, dass du gewisse Prozesse einfach als Routine hast. So. Also zum Beispiel, ich bin super schlecht darin, am Ende des Monats meine Scheißsteuer zu machen, weil das einfach nicht irgendwie meine richtige Routine ist, ich da noch keinen Workflow gefunden habe, der gut funktioniert. Das einfach, und das holpert einfach so. Ne? Aber Time-Tracking, also Time-Tracking ist wirklich meiner Meinung nach eine der wichtigsten Sachen. So. Sonst kannst du keine Angebote, sonst hast du kein Gefühl für irgendwas, so, du kannst keine anständigen Aussagen darüber machen, wie lange Dinge dauern, das muss einfach sein.
Perfekt. Wollen wir kurz über Instagram reden? Weil es so, also es ist ja wichtig, gerade im Zusammenhang mit Fabrice. Also ich habe hier deinen Instagram-Account, erzähl doch mal.
Cool.
Warum ist es dir so wichtig, was willst du damit bezwecken?
Genau, was
warum
ist dein Ziel?
Ziel, okay. Also ich finde, es ist, man kann das immer einmal aus der Freelancer-Personal-Branding-Brille betrachten und einmal aus der, ich bin Unternehmer und habe irgendwie ein kleines Restaurant oder sowas oder einen kleinen Betrieb oder so betrachten. Ich nehme jetzt mal kurz die Freelancer-Personal-Branding-Brille so halt. Ne? Ich glaube einfach daran, dass man, wenn man diese Plattform benutzt und Wert schafft, in welcher Form auch immer so, ne? Das kann Inspiration sein, das kann Entertainment sein, das kann tatsächlich das Vermitteln von Fachwissen sein, dass man dort irgendwie eine Stimme bekommt und wir leben immer in einer Zeit, in der halt Aufmerksamkeit eine richtige Währung ist. So halt, ne? Und diese Stimme und diese Aufmerksamkeit kann man gegen gewisse Dinge eintauschen. Das muss nicht immer Geld sein.
Also den Satz muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Aufmerksamkeit, was hast du gesagt, in der Aufmerksamkeit einen Wert hat?
Genau, genau. Also wir leben in einer Zeit, in der Aufmerksamkeit ein Wert hat, ein Asset ist. So, genauso wie irgendwie 10 Euro wert. Und diese Aufmerksamkeit muss man nicht immer gegen Geld eintauschen, sondern diese Aufmerksamkeit kann man auch eintauschen gegen irgendwie einen Gastbeitrag in einem Podcast. weil irgendwie die andere Person einen irgendwie besonders findet, weil er ihn inspirierend findet oder. So, und gegebenenfalls entsteht aus diesem Podcast-Beitrag dann ein Job oder so. Und dann hat es irgendwie sich doch wieder gelohnt. Also, was möchte ich mit diesem Instagram-Kanal erreichen? Zum einen mich selber so darstellen, wie andere Menschen mich sehen wollen, sehen oder sehen sollen, was auch ganz, ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, weil alle anderen Leute haben sowieso ein Bild von dir und es ist besser, es zu steuern, als es den anderen Leuten zu überlassen. Und zum anderen zeig einfach...
Fabrice, ich bin nicht unhöflich, ich schreibe nur mit.
Ja, okay, alles gut. Tipp mit. Zeig, was du kannst, helf anderen Leuten, schaffe Wert und dann kriegst du das auf jeden Fall zurück. So, und das ist jetzt aus der Freelancer-Brille halt irgendwie gesprochen und das, glaube ich, funktioniert nicht nur als Designer, sondern auch als in allen anderen Bereichen auch. So, ne? Und wenn du jetzt irgendwie als Unternehmen agierst, nehmen wir doch einfach mal so irgendwie den kleinen Kaffeeladen oder sowas. Dann ist es tatsächlich, du nimmst halt den Leuten, dann ist es eher Inspiration, du nimmst halt einfach die Hemmschwelle so halt irgendwie, ob ich da mal hingehen soll oder nicht hingehen soll. Und wenn es halt irgendwie geil aussieht, dann gehst du halt irgendwie mal hin und probierst es halt irgendwie aus, so, ne? Also ich würde als Unternehmen jeden Marketing-Penny, den ich habe, in Social Media stecken.
Ja.
Jeden kleinen Penny so halt, ne, weil das aller, also ich meine, ich mache ja im letzten Jahr mehr, dieses Jahr vielleicht nicht so viel, aber irgendwie viele Städtereisen. Und was mache ich halt? Ich gehe auf Instagram, schaue mir irgendwie Best Café El Sierra oder Best Café Lisbon an und dann gehe ich dahin, was die coolsten Instagram-Bilder hat, so halt,
okay,
ne. Funktioniert das.
Es ist unglaublich interessant für mich. Ich habe ja letztes Jahr gestartet mit meiner Selbstständigkeit und war vorher überhaupt nicht auf Instagram aktiv. Also ich hatte überhaupt gar keinen Account, gar keine Ahnung. Und dann muss man sich plötzlich anmelden und irgendwas machen und irgendwas tun und man versteht gar nichts. Und wenn man, glaube ich, ein bisschen jünger ist, dann hat man das sowieso, ja, es läuft nebenbei.
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, ich bin super faul, was das Posten angeht. Und ich weiß auch gar nicht, was mein Ziel so genau ist. Ich beschäftige mich sehr ungern damit. Und das ist schade. Weil,
also das Spannende, was du gerade gesagt hast, so das läuft so nebenbei, das ist auch ein Gerücht. Also alle, die sich dafür entscheiden, irgendwie Instagram und Social Media zu machen, ich habe im Moment Wochen, wo ich nicht so aktiv bin, weil ich viel arbeite, als Freelancer so an sich im Moment, einen Tag die Woche an Arbeitszeit steckt in dem Account. So, also einen Tag die Woche on top. Und das, was man eh macht, steckt halt einfach da drin. Und nur dann kriegst du auch das raus, was du meistens halt...
Ja, genau. Ich meine auch nicht nebenbei, wenn man es wirklich business-like machen, sondern so, als wenn ich jetzt meine Nichten sehe, die 15 sind. Ja. Die wachsen damit auf, ja. Und ich irgendwann, die so mit eingestiegen ist. Aber klar, das ist voll viel Arbeit. Ja. Also ich merke, wie schnell meine Zeit irgendwie verflogen ist, weil ich einfach überlege, wie poste ich das jetzt?
Ja,
und ich glaube, die Bedienbarkeit von diesen Social-Media-Kanälen, die sind tatsächlich nicht nur generationenabhängig, sondern untergenerationenös, um dieses Wort gerade mal zu erfinden.
Geil.
Also das heißt, dass, ich meine, wir liegen jetzt 7 Jahre auseinander, aber irgendwie, also meine Social-Media-Hochzeit war irgendwie StudiVZ, WKW, Facebook, ging noch so. Dann kam irgendwann, ja, Instagram, damit konnte ich sehr, sehr lange überhaupt nichts anfangen, weil irgendwie Facebook immer noch so das eine Tool war. Und die Jüngeren haben dann praktisch Facebook schon überholt. Und jetzt ist Facebook halt, ja, also ist ja im Sturzflug, würde ich fast sagen. Und zum Beispiel, na, wie heißt es?
TikTok?
Nee. Ja, TikTok.
Snapchat?
Snapchat, genau. Ja. Also Snapchat war ja auch irgendwie mal irgendwie kurz gepiekt. Und ich habe mir das zweimal, glaube ich, runtergeladen und zweimal wieder gelöscht, weil ich mit dieser UX überhaupt nicht zurechtkam. Und tatsächlich glaube ich, das ist einfach eine Alterssache.
Oder? Ja, doch, das glaube ich auch. Ne? Ich finde, man kann gewisse Trends überstehen. Also beispielsweise, ich bin jetzt auch nicht auf TikTok, obwohl es so die hottest Plattform ist. Muss man aber auch nicht. Also ich finde, man sollte vielleicht jetzt nicht irgendwie, wobei, vielleicht kann man auch jetzt über Facebook noch ein krasses Business aufbauen. So, ne? Dafür habe ich von Facebook zu wenig Ahnung. Ich finde, man sollte natürlich nicht irgendwie auf Sachen aufspringen, die schon irgendwie tot sind. Mhm. Aber man kommt trotzdem, glaube ich, in alles rein. Man muss sich einfach nur krass in Dinge reinfuchsen. So,
auf jeden Fall, ja.
Aber klar, du hast natürlich völlig recht, so, dass irgendwie ein 13-jähriges Kind das schneller irgendwie auf die Kette kriegt, Snapchat zu benutzen oder TikTok zu benutzen oder halt auch die Kultur checkt. So, ne? Ich glaube, das ist eigentlich das Schwierige. Das, ne? Das Bedienen eines Tools, das kann man jedem beibringen, aber es ist ein kultureller Unterschied. So, ne? Und das ist jetzt auch das Spannende wieder bei Instagram. Wenn man irgendwie Kunden hat, die dort irgendwie gewisse Sachen machen wollen oder sowas, dann versuchen die irgendwie ihre Anzeigen, ihre, hey, heute 3 für 1, bla bla bla, Dinge auf Instagram zu posten und checken dann
funktioniert ja gar nicht, warum kann ich dir kein Business
machen? Ja, weil das halt keiner Bock hat mehr da drauf. Ja. So, ne? Alle finden Werbung scheiße und Werbung funktioniert halt nicht mehr. Also, aber also, das ist auch wieder falsche Aussage so, Werbung funktioniert schon noch, aber auch anders. So, ne? Aber klar, wir befinden uns auch jetzt wieder bei Instagram in einem riesen Umbruch. So, ne? Also die ersten Influencer sind nicht mehr irgendwie so cool, wie sie mal waren, Instagram überlegt, Likes abzuschaffen oder so.
Ja.
Das ist aber auch, man muss in diese ganze Social Media Welt, du musst halt ins kalte Wasser springen und schwimmen. Einfach schwimmen und die ganze Zeit machen und dann kommt man in den Flow. Wenn man immer nur einzelne partielle Sachen da irgendwie macht, wirst du nie in diesen Flow kommen. Social Media ist genauso wie Time-Tracking eine Gewohnheit.
Wahr.
Ja.
Sehr wahr.
Und ich glaube tatsächlich, dass ich gerade den Faden verloren habe. Ich wollte mich noch irgendwas Sauwichtiges sagen, aber ich habe es voll...
Das ist, weil ich so viel laber. Ich habe so einen,
ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr richtig und inspirierend. Also du findest Worte dafür, wie wir, glaube ich, da beide auch drüber denken. Hm. Genau, ich wollte ansprechen, Zeitpunkt. Der Zeitpunkt, wann man auf einen Trend oder auf eine Social-Media-Plattform aufspringt, ist ja auch entscheidend.
Voll.
Also ganz oft, also tatsächlich ganz oft, bei ganz vielen Trends, habe ich mir irgendwann gedacht, okay, müssten wir mal machen und dann irgendwie so ein halbes Jahr später, war es zu spät, da kommt man jetzt nicht mehr drauf. Weil diese ganzen Influencer, die haben zur richtigen Zeit auf das Pferd Instagram gewettet und haben halt zu einer Zeit, sind die da erschienen, zu der es halt genau richtig war, zu der sie die Ersten waren. Und wenn ich jetzt irgendwie anfange und will Influencer für die beste Pizza werden oder sowas oder Gin-Tasting-Kram werden, dann habe ich keine Chance, weil da eben schon so viele auf dem Markt sind. Und das gleiche Thema haben wir jetzt auch gerade bei Podcast, meiner Meinung nach. Ich glaube, dass wir jetzt zum Beispiel mit unserem Podcast, wenn wir jetzt das Ziel haben würden, irgendwie eine hohe Reichweite zu generieren, dass wir da ein bisschen zu spät auf dieses Pferd gesetzt haben, weil es irgendwie sehr, sehr lange so unterm Radar weggeflogen ist. Und jetzt, es war gerade irgendwie der krasse Superstar, den Edina und ich übrigens gar nicht kannten, Billie Eilish, war gerade in einem Podcast, in einem deutschen Podcast zu Gast. Und also man merkt halt irgendwie so dieser Podcast-Trend nimmt jetzt unheimlich Fahrt auf. Ich meine, Joko macht auf ProSieben Werbung für seinen Podcast. Also daran merkt man, dass es jetzt irgendwie gerade ein Medium, auch wenn es nicht unbedingt Social Media ist, aber ein Medium, was gerade richtig an Fahrt aufnimmt.
Ja, total. Also Momentum ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, wie du es gerade schon angesprochen hast. Ich glaube, das Thema Momentum ist dann wichtig, wenn halt noch gar nichts da ist und dann wirst du einfach mit sozusagen dem Wachstum des Mediums, egal was du für einen Content anbietest, getragen. So, ne? Also die ersten YouTuber haben scheiß Content gemacht, doesn't fucking matter, weil es war niemand anderes da. So, und deswegen wirst du mir nach oben gezogen. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, auch wenn gewisse Plattformen schon gewachsen sind, dass es dort Platz gibt für weit noch mehr, so halt, ne? Weil es wird immer neue Themen geben und du musst halt, wenn du musst einfach den Zahn der Zeit mit einem gewissen Thema treffen, was Leute zu dem Zeitpunkt perfekt interessiert, so, ne? Ein schönes Beispiel ist Peter McKinnon, das ist ein YouTuber, der mit Video-Tutorials, sage ich jetzt mal, angefangen hat, aber ganz, ganz speziell so in diesem Bereich des Vloggings und so Reise-Vlogging, wie du das geil machen kannst und Fotos, und der hat irgendwie innerhalb von einem Jahr 1 Million Abonnenten bekommen, was halt für YouTuber komplett insane ist. Ja. Halt, ne? Aber da ging es nicht darum, dass die Plattform sozusagen erst am Wachsen ist, sondern dass das Thema, was er sich rausgesucht hat, am Explodieren ist, so, ne? Und das funktioniert, glaube ich, also nicht das Universum muss explodieren, sondern immer nur die kleinen Sterne da drin, und manchmal kann man auch so einen kleinen Stern halt irgendwie noch explodieren, so, ne?
Ja.
Poet. Aber tatsächlich, als ich angefangen habe, dir zu folgen auf Instagram, wir hatten ja irgendwie auch schon mal beruflich ein, zwei Mal irgendwie zu tun, auch über Dina. Und irgendwann bin ich dir mal gefolgt, bevor wir dann richtig zu tun hatten miteinander, durch den Brandsprint etc. Und durch deinen Account habe ich mir dann auch irgendwann gedacht, okay, Instagram ist also nicht nur irgendwie, keine Ahnung, ich halte jetzt nie wer in die Kamera, sondern es ist halt auch irgendwie Business. Ja. Und neben dir folge ich auch jetzt anderen Designern auf Instagram, und da kriegt man halt auch nicht nur irgendwie, wenn man gerade, keine Ahnung, auf dem Zug war und braucht irgendwie leichte Unterhaltung, sondern da kriegt man halt auch wirklich coole, inspirierende, business-relevante Dinge irgendwie an Content.
Ja, total. Das Ding ist halt so ein bisschen, ich meine, wir leben ja jetzt in so einer Bubble, wo wir diese ganze Medienlandschaft jetzt so verstehen, so und so weiter und so fort. Halt, ne? Wir sind sehr tief in dem Thema, man kennt irgendwie so gewisse Leute und so weiter und so fort. Ich glaube, dass viele Leute, gerade so irgendwie in einem Mittelstand, kleinen Unternehmen, das immer noch so als so, ja, keine Ahnung, meine Tochter postet da ihr Essen, so, keine Ahnung,
ja,
so
das aufnehmen ja, halt, ja,
ne?
Ja.
Und noch gar keinen Zugang zu dieser Welt haben.
Ja.
Aber, und deswegen, da ist auch unheimlich viel Potenzial halt da. Unheimlich großer Wachstum so halt noch irgendwie. Deswegen würde ich das alles noch nicht so abschreiben. Ich glaube, da geht noch einiges. Und es löst halt aber einfach so diesen, also wie du schon gesagt hast, so, so mal kurz irgendwie entertained werden oder sonst irgendwas. Also dieser ganze Konsum von Medium und Content, so, das wird alles auf diese Plattform verschieben. So, also entweder auf Podcast oder auf Social Media sonst irgendwas so, ne? Fernsehen und alles andere stirbt, und dort kann ich mir meine individualisierten Inhalte so zusammenstellen, wie ich Bock habe. So halt, ne? Und das
bruch. Ich sehe schon, also ich glaube, wir müssen den Fabrice nochmal einladen und nochmal Social Media einfach ganzes Thema.
Oh, ja.
Unbedingt.
Ja, das können wir gerne.
Bitte erklär mir die Social Media Welt.
Fabrice, lass uns zur letzten Kategorie kommen.
Let's do it.
Also die letzte Kategorie, die wir mit jedem Gast durchspielen. Du bist der zweite. Diese Kategorie heißt 5 Fate Hakten. Fünf Fate Hakten über Fabrice Pöllmann. Fabrice, das sind jetzt einfach mal 5 Fate Hakten, wie ich jetzt zum dritten Mal sage, über dich. Und zwar der Fate Hakt Nummer 1. Dein Tipp für eine glückliche Beziehung.
Mein Tipp für eine glückliche Beziehung ist Ehrlichkeit und auch Ängste ansprechen. Also Ängste äußern, also die man an der Beziehung hat, die man an sich selber hat, die man an seinem ganzen Leben hat, Ängste äußern. Nicht mit den Ängsten alleine fertig werden.
Würdest du sagen, du hast es in der Vergangenheit ausgelebt?
Nein.
Ich meine, deswegen kommst du ja wahrscheinlich speziell auf dieses Thema, Offenheit, genau. Ehrlichkeit, Ängste. Ja.
Okay. Also ein Thema, was ich nie angesprochen habe, also Ehrlichkeit so im Allgemeinen. Und Dinge konkret aussprechen, nicht drumherum sprechen, und von Ängsten spreche ich echt, wenn man Bedenken an gewissen Entscheidungen hat und sich eigentlich schon im Kopf anders entschieden hat, so, ne? Also wenn ein Beispiel von einem Freund, wenn der eine Partner irgendwie in eine neue Stadt ziehen möchte, man eigentlich aber gerade das Gefühl hat, das ist nicht das Richtige für einen persönlich, aber trotzdem sagt so, ja, ich komme mit, okay, wir machen das zusammen, und dann erst in der letzten Sekunde den Rückzieher macht, so. Das ist, kann man...
Okay. Habe ich auch schon gemacht.
Sollte man lassen.
So oder so ähnlich, ja.
Sollte man lassen, und das viel offener ansprechen. Okay. Das ist ein eine, wie hast du gesagt, Vater
hackt? Ja, da hat man
ein Vater hackt.
Vater hackt Nummer 1.
Ja, Vater hackt. Also das ist ein komisches Wort. Das ist echt wirklich dein Wort.
Das ist gut.
Was war der schlechteste Deal deines Lebens, Fabrice?
Der schlechteste, ist er auf Business bezogen oder ist er auf...
Wie du magst.
Ja. Okay, wie ich mag. Der schlechteste Deal meines Lebens.
Heute hier mit euch zu sitzen.
Heute hier zu sitzen. Schrecklich. Nein. Gib mir eine Sekunde, über diese Sache nachzudenken. Der schlechteste Deal meines Lebens. Ich meine, ein Deal bedingt ja irgendwie, dass man eigentlich von einem Benefit ausgeht, den man vielleicht dann am Ende nicht mehr bekommt, weil sonst wäre es ein guter Deal gewesen. Mhm. Ein schlechter Deal war es, zu glauben, dass man, ist natürlich jetzt sehr schlecht, dieses Leben ist hart, aber zu glauben, dass man in einem Angestelltenverhältnis das erreichen kann oder die Offenheit, Freiheit hat, die man als Freelancer hat.
Oh.
Also von jemandem anderen versprechen zu lassen, die alle Möglichkeiten der Welt zu haben, bla bla bla, die hast du definitiv nicht.
Mhm.
Ah, also das war ein schlechter Deal, vielleicht nicht der schlechte Deal meines Lebens, das ist sehr schwierig jetzt rauszufinden, aber das ist ein...
Ist ja noch so jung,
kein, haben wir ja genau, ja. In der nächsten Folge erzähle ich euch dann.
Ja, weil es auf jeden Fall, die Tragweite dessen ist groß, also von deinem schlechtesten Deal bis jetzt.
Fabrice, dritter Vater hackt. Deine Geschäftsidee, da haben wir wahrscheinlich schon drüber gesprochen, deine Top-Geschäftsidee für das Business, auf das die Welt noch wartet.
Okay, das geht jetzt mal in eine völlig andere Richtung. Ich glaube, Handwerk ist the big, big business of the future, weil dort noch mega Potenzial für Franchise ist. Ich glaube noch an ein riesiges Franchise-Handwerkunternehmen mit reinem digitalen Service. Also Handwerk für Menschen wie mich, die keine Nagel in die Wand kriegen, die über eine App einen Handwerker rufen wollen, der dann direkt über PayPal abbucht und, und alles gebrandet, alles richtig schick und so. Handwerk ist the big business.
Ja, ja. Also ich habe tatsächlich vor, kurz vor meinem Studium, also für etwa im Jahr 2010 habe ich gegründet, diekomplettlösung.de mit einer Freundin zusammen. Es ist, wir sind in der Pre-Seed-Phase pleite gegangen, weil wir über MyHammer einen Programmierer geholt haben, der es nicht leisten konnte. Und so sind wir dann rausgegangen mit 5.000 Euro Konventionalstrafe, die wir bekommen haben. Haben uns gefreut. Und die Komplettlösung war tatsächlich was in die Richtung. Eine App, wo du einfach deinen kompletten handwerklichen Putzen, Friseur, alles mögliche, Terminbuchungen und ja. Aber das ist nicht das Thema. Schatzi, willst du den Fahrtenhack Nummer 4 erfragen?
Ja. Wo hast du es denn aufgeschrieben?
Da.
Oh ja, ganz wichtig. Wir reden gerne über das Essen und kochen es manchmal auch nach. Was ist das Essen, mit dem du deine Gäste verzauberst? Was kochst du da?
Oh, okay. Ich koche tatsächlich nicht so oft für viele Gäste, deswegen beziehe ich das jetzt
einen mal. Besonderen genau. Gast.
Einen besonderen Gast.
Mich zum Beispiel.
Zum Beispiel da. würde ich also für euch jetzt kochen müssen, würde ich ein Curry machen.
Oh.
Thai Curry. Ich liebe Thai Küche. Ich esse auch eigentlich fast nur asiatisch. Ich esse keine Kartoffeln oder so. Ich esse immer nur Reis oder.
Schön, dass wir heute Süßkartoffeln gemacht haben. Na gut, ist ja keine Kartoffel.
Ja, Süßkartoffel ist keine Kartoffel.
aber ja, Thai Curry würde ich. Ja.
Kochst du gerne und gut?
Ich koche gerne. Ich würde mich nicht als sehr guten Koch bezeichnen. Mein Dad ist Koch. Ich glaube einfach, dass ich mir ein bisschen was von ihm abgeguckt habe. Ich koche eher gesund und damit es fit bleibt. So alles.
Ja. Jetzt fällt mir auch ein, Fabrice, ich habe dich kennengelernt, da warst du Veganer. Wie, oder? Ja. Weißt du noch?
Also Vegetarier war ich.
Ah, Vegetarier.
Ja.
Wie hältst du es?
Habe ich nicht mehr ausgehalten.
Okay.
Oder was? Ich habe bewusst dagegen entschieden.
Okay.
Vier Jahre Vegetarier gewesen, jetzt nicht mehr.
Ja, aber ich schätze dich auch so ein, dass du nicht beim Aldi das Hackfleisch für 3,99 kaufst.
Nee, tatsächlich nicht. Und ich versuche auch alle meine Freunde davon zu überzeugen, dass es scheiße ist. Ja.
letzter Hack über dich. Fabrice, was ist deine ultimative Lebensweisheit? Oh. Was möchtest du den Zuhörern mitgeben.
Oh, der Fabrice hat uns heute schon so viel mitgegeben. Ja,
vor allen Dingen, der Fabrice hat auch, glaube ich, einen sehr hohen Anspruch an das, was er sagt. Und ja, das kann er auch haben. Also der hat, glaube ich, die Latte hier ziemlich hochgelegt, ja, für alle Gäste, die noch kommen.
Viel und Spaß für uns an den beide. Nächsten.
Ich glaube, ihr werdet Gäste finden, die das bestimmt noch viel, viel besser, mindestens genauso gut können.
Bescheiden ist er auch noch.
Die Lebensweisheit, die ich jedem mitgeben möchte. Wow, okay. Wenn man überhaupt mit 27 schon eine Lebensweisheit haben kann, würde ich den Menschen dort draußen, den lieben Podcast-Hörer, haben wir einen Namen für eure Podcast-Hörer?
Mein Name ist Schatzis.
Ihr Schatzis. Okay, ich füge jetzt mal ganz kurz Schatzis ein. Ich weiß nicht, ob ihr euch davon alle angesprochen fühlt. Ich würde mitgeben, so ein bisschen so, I did it my way. So, mach's, wie du das machen möchtest. Und lass dir von niemandem anders reinreden, wie du zu sein hast, wie du sein sollst. Und sei dir auch treu gegenüber. So, ne, du kannst dich, du kommst nicht aus deiner Haut, du bist so, wie du bist. Und finde Rahmenbedingungen, die das zulassen. Und veränder dich nicht, quetsch dich nicht in einen Rahmen, in dem du dich nicht wohlfühlst, sondern änder den Rahmen so, dass du dich wohlfühlst.
Schöner Schluss.
Ja, absolut. Fabrice, dann danken wir dir recht herzlich, dass du heute dabei warst. Wir haben tatsächlich jetzt auch schon 9:30. Aber ja, war wirklich, glaube ich, für uns beide, für uns drei, eine ziemlich coole, ja, coole Zeit. Ich glaube, also Selina ist sehr, sehr inspiriert.
Ja.
Ich sowieso immer, aber wir hatten ja in letzter Zeit schon öfter zu tun. Ich durfte von deinen Fähigkeiten schon öfter kosten in Brandsprint-Angelegenheiten. Wir sehen uns übrigens morgen.
Really?
Ja.
Okay.
Ich halte einen Workshop bei der Agentur, wo du gerade bist.
Ach Quatsch. Okay, ja. Sehr schön.
Und wir sehen uns am Freitag nochmal.
Perfekt.
Ja, genau. Und damit, liebe Schatzis, die ihr da draußen zuhört, liebe 5 Schatzis oder 6.
Ja.
Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr diesen Podcast mögt und mehr Gäste, mehr Podcasts hören möchtet, dann gebt uns doch ein Like auf Instagram. Wir haben gerade gehört, Instagram ist Hot Shit und nie zu spät, ein Like zu geben.
Nice to be.
Genau, und hört uns da, wo man Podcasts hören kann. Und ja, dann freuen wir uns auf die nächste Woche. Vielen Dank, Fabrice.
Fabrice, vielen, vielen Dank. Ich habe heute viel mitgeschrieben, viel gelernt. Super, dass du da warst.
Gerne, gerne. Vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin gerne bei euch immer gerne wieder.
Das nehmen wir gleich mal an. Ne?
Nächstes Mal gibt es asiatisch.
Viel Spaß, Schatzis, beim Podcast.
Ciao, ciao.
Cheers.
Ciao.